Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel herzlich willkommen. Beachvolleyball vorm Eiffelturm und Reiten in den Gärten von Versailles. Paris ist eine eindrucksvolle Kulisse für die Olympischen Spiele und das, obwohl für diese Spiele kaum neu gebaut wurde. Anders als andere Städte hat sich Paris bewusst gegen eine teure Olympia-Architektur entschieden und das Geld lieber in die nachhaltige Stadtentwicklung gesteckt. Wie das die Stadt Paris verändert hat, das hören Sie gleich hier in Kultur heute. Außerdem geht's um Frauen bei Olympia. Eine Ausstellung in Nizza fragt nach der Geschlechtergerechtigkeit bei den Olympischen Spielen in Geschichte und Gegenwart. Lange waren Olympische Spiele immer auch Architekturspiele. Spektakuläre, eigens für die Spiele entworfene Stadien sind in die Architekturgeschichte eingegangen. Ein Beispiel hier in Deutschland ist das Olympiastadion in München von 1972 mit seiner berühmten Zeltdachkonstruktion. Paris aber macht alles anders. Die Spiele wollen grün und nachhaltig sein. Statt Neubau lautet das Motto jetzt Umnutzung. Die sportlichen Wettkämpfe werden also an Orten ausgetragen, die eh schon da sind. In Stadien, in historischen Gebäuden oder Parks und morgen dann ja vielleicht sogar auch in der Seine. Über das Architekturkonzept der Olympischen Spiele in Paris habe ich vorhin gesprochen mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Dass Frankreich ganz bewusst mit dieser langen Tradition bricht und eben keine Architekturspiele ausrichtet, das war vermutlich auch eine Lehre aus den Spielen der jüngeren Vergangenheit, oder?
Ganz klar. Also vor allem ist dieses gigantische Desaster von Athen aus dem Jahr 2000 und von Rio de Janeiro 2016 allgemein bei allen Sportplanern und eben vor allem bei den Olympiaplanern in bester Erinnerung. Also dort hat man eben die klassischen Olympischen Spiele durchgezogen mit riesigen Gebäuden, die dann praktisch alle verfallen sind inzwischen. Die kann man überhaupt gar nicht mehr benutzen. Das war für die Städte vollkommen sinnlos und nutzlos, vor allen Dingen für die Bürger. Die hatten dann am Ende nur noch die Kosten. Also Montreal zum Beispiel hat das waren die Spiele von 1968, das hat fast 30 Jahre gedauert, bis dort die Schulden abgetragen wurden. Also das sind alles Lehren, die man in Paris gezogen hat. So etwas möchte man auf keinen Fall mehr machen, nämlich Spiele gegen die Bürger und vor allem ja auch gegen die Klimabilanz und gegen die Natur schlichtweg. Ja.
Dann schauen wir uns dieses Konzept der grünen und nachhaltigen Spiele in Paris vielleicht noch mal ein bisschen im Detail an. Umnutzung statt Neubau, habe ich gerade schon gesagt, ist ein wichtiger Punkt. Was gehört sonst noch dazu?
Ja, also man hat nochmal verstärkt in den Verkehrsumbau von Paris investiert. Der läuft eh seit 10, 15 Jahren etwa mit einer ganz erstaunlichen Vehemenz, die man gerade aus Deutschland heraus eigentlich nur bewundern kann. Vor allem wurde da zum Beispiel eine ganze Tramlinie neu gebaut rund um die Innenstadt herum. Das wurde das U-Bahn- und das Regionalbahnsystem ganz vehement ausgebaut. Es wurde vor allem die Innenstadt sehr schwer zugänglich gemacht für Autofahrer und eben umgebaut für Radfahrer. Da gibt es durchaus auch heftige Kritik dran, nämlich vor allem von den Bewohnern der sogenannten Banlieue, die eben oft mit dem Auto früher in die Stadt fahren mussten und jetzt nur bis zu den Ansatzpunkten der Regionalbahn fahren können. Dort wurden auch große Parkhäuser und Parkplätze gebaut und von dort aus dann eben mit dem Zug fahren müssen. Das ist durchaus eine Verlängerung der Wege, führt aber dazu, dass Paris zum Beispiel eine phänomenal gute Luft in der Innenstadt hat. Also das ist ganz zentraler Teil gewesen dieses ganzen Systems. Und das Zweite war, dass man wirklich systematisch die Anlagen für die Wohnviertel der Sportlerinnen und Sportler in Viertel reingestellt hat, die bis jetzt als vernachlässigt gelten. Und da wurden teilweise ganz phänomenal neue Wohnviertel angelegt und Wohnhäuser gebaut, sehr viele auch, sehr dicht. Die lösen alle die Wohnungsprobleme von Paris überhaupt nicht, nicht mal am Rande. Das sind dann insgesamt irgendwie 2.000, 3.000 Wohnungen. Aber trotzdem, das ist mal ein Zeichen gewesen, wir kümmern uns auch um die sozial benachteiligten Viertel.
Und das große Versprechen an die Pariserinnen und Pariser im Vorfeld der Spiele war, dass die Stadt eben durch all diese Bauprojekte und Maßnahmen auch nachhaltig von den Spielen profitiert. Denken Sie, dass dieses Versprechen auch tatsächlich eingelöst wird? Oder steht am Ende dann vielleicht doch wieder ein olympisches Dorf leer und wird zur Ruine?
Nein, in Paris wird es mit Sicherheit angesichts der Wohnungsnot kein leerstehendes olympisches Viertel geben. Aber es ist vor allem tatsächlich so, dass dadurch, dass man vorhandene Strukturen benutzt hat und die erneuert hat, die Bürger etwas davon haben werden. Und vor allem werden die Bürger deswegen etwas davon haben, weil eben die Bilanz der Olympischen Spiele nicht auf die Staatsfinanzen drückt. Und das ist schon ein riesiger Vorteil, dessen Bedeutung man sich gar nicht ermessen kann.
Jetzt hat Paris natürlich auch den Vorteil, dass schon jede Menge spektakuläre Architektur da war. Also wer den Eiffelturm und die Gärten von Versailles hat, der braucht vielleicht auch keine prestigeträchtigen Neubauten. Denken Sie, dass diese Spiele trotzdem ein Modell sein könnten, auch für zukünftige Spiele?
Ja, ganz klar. Also man kann es sogar viel brutaler sagen. Das muss das Modell sein. Es wird gar keine andere Möglichkeit geben. So etwas wie Katar oder wie Peking oder für Sochi, das geht einfach nicht mehr, dass man Spiele vollständig gegen die Natur baut und sich überhaupt nicht drum kümmert, was kosten die für die Bürger, was kosten sie für die Natur. Das ist das eine. Aber das andere ist, und das ist durchaus ein Problem, über das wir viel mehr nachdenken müssen, wie kommen denn dann Städte und Länder in die Olympischen Spiele rein, die bis jetzt noch keine Spiele hatten, die eventuell diese großen Infrastrukturen noch nie gebaut haben. Und das betrifft vor allem Afrika, wo es ja überhaupt noch nie Olympische Spiele gegeben hat. Und da muss man wahrscheinlich schlichtweg über die Neuformatierung der Olympischen Spiele insgesamt nachdenken, weil klimaneutral ist das alles nicht. Da werden Hunderttausende von Menschen immer noch durch die Gegend geflogen, um diese Spiele überhaupt stattfinden zu lassen. Klimaneutral oder zumindest klimareduziert ist das nur für Paris, aber nicht für die Welt.
Das sagt Architekturkritiker Nikolaus Bernau über die Olympischen Spiele und über die Olympia-Architektur in Paris. Noch etwas ist neu bei diesen Olympischen Spielen. In Paris starten zum ersten Mal genauso viele Sportlerinnen wie Sportler. Von den insgesamt 10.500 Teilnehmenden sind, laut Veranstalter, exakt die Hälfte Frauen. Hat allerdings auch eine ganze Weile gedauert, bis es soweit war, nämlich 124 Jahre. Seit dem Jahr 1900 sind Frauen bei Olympia zugelassen, damals waren aber gerade mal 2% der Teilnehmenden weiblich. Wie sehr Frauen im vergangenen Jahrhundert dafür kämpfen mussten, dass ihre Teilnahme an den Spielen selbstverständlich wird, das zeigt eine Ausstellung im Nationalen Sportmuseum in Nizza. Eine Ausstellung über die weibliche Seite der Olympischen Spiele. Stefanie Markert hat sie gesehen.
Hinein geht's auf Bahnen wie beim 100-Meter-Lauf. Dabei haben Frauen für die Gleichberechtigung eher einen Marathon zurückgelegt. Man sieht einen zarten Fächer, auf dem Frauen segeln, reiten, Golf, Croquet oder Tennis spielen. In diesen 5 aristokratischen Sportarten waren sie erstmals 1900 bei den Spielen, schon damals in Paris, zugelassen. Oder das hellblaue Baumwolltrikot einer Leichtathletin, die 1922 eben dort an den ersten Olympischen Spielen teilnahm, die Frauen sich kurzerhand selbst organisierten. Der Neugründer der Spiele, Pierre de Coubertin, notiert sich in Amsterdam zwar, die Frauen hätten geglänzt und ihre Rekorde übertroffen, sagte aber 1935, ein Jahr vor den Spielen in Berlin, immer noch:
Je n'approuve pas personnellement.
Ich persönlich befürworte die Teilnahme von Frauen an öffentlichen Wettkämpfen nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht eine große Zahl an Sportarten ausüben sollen. Aber ohne öffentlich aufzufallen. Bei Olympischen Spielen sollte es vor allem ihre Rolle sein, wie bei früheren Turnieren, die Sieger zu krönen. Der wahre Olympiaheld ist in meinen Augen das erwachsene, männliche Individuum.
Sport sei nicht gut fürs Kinderkriegen, sagen damals selbst Ärzte. Museumsdirektorin Marie Grass: Baron de Coubertin war weder Außenseiter noch Avantgardist. Er folgt seinem Jahrhundert. Er verhält sich klassisch, was den Platz der Frau damals anbelangt. Das hat auch in der Gesellschaft noch gedauert. In Frankreich haben die Frauen erst 1945 zum ersten Mal wählen dürfen. Die Ausstellung benennt die Pionierinnen. Allen voran Alice Millat, die als Französischlehrerin nach London geht, jung verwitwet zurückkehrt, in Paris rudert und einen Frauensportclub leitet. Historische Töne einer Zeitzeugin. Sie hatte Charakter, Einfluss, Stärke. Sie hat über den Frauensport geherrscht wie eine Königin. Wir haben nichts ohne sie gemacht. Ein Glück für die Frauen, dass es Alice Millat gab. Sie bringt moderne Gedanken aus England mit, kämpft dafür, dass Frauen bei Olympia zugelassen werden, veranstaltet die Weltfrauenspiele und gründet den Frauensport-Weltverband. Sagt Direktorin Marie Grass. Heute versucht Paris 2024, Frauen ins rechte Licht zu rücken. Eine Mia-Statue wurde bei der Eröffnungszeremonie auf einen Sockel gehoben. Auch das Pariser Olympia-Logo ziert eine Art Frauenkopf. Sporthallen sind nach Frauen benannt worden, die Kletterhalle etwa nach Marie Paradis, der Erstbesteigerin des Mont Blanc. Bei Paris 2024 sind nur 4 von 32 Sportarten nicht geschlechterparitätisch besetzt und es gibt nur 5 Medaillenentscheidungen mehr für Männer als für Frauen. Frankreich hat eine Sportministerin, aber von allen Verbänden olympischer Sportarten wird nur der für Rasenhockey von einer Frau geleitet. Museumsdirektorin Marie Grasse. Paris 2024 hat Parität ausgerufen, aber man muss die Mentalitäten weiter ändern. Mehr Frauen müssen große Sportorganisationen oder Verbände leiten. Das hat Priorität. Und die Medien müssen Wettkämpfe der Frauenmannschaften genauso zeigen wie die der Männer. Es sollten mehr Frauen kommentieren. Die Übertragungszeiten der Frauenwettbewerbe sind dieses Mal ausgewogener. Zudem schließt nicht der Marathon der Männer die Leichtathletik ab, sondern jener der Frauen.
Geschlechtergerechtigkeit bei den Olympischen Spielen. Stefanie Markert war das über die aktuelle Ausstellung im Sportmuseum in Nizza. Bei den Olympischen Spielen treffen immer auch Sportlerinnen und Sportler aufeinander, deren Heimatländer politisch zerstritten sind oder die sogar Krieg führen. Heute sind das Länder wie Russland und die Ukraine. Im späten 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren das Länder wie Deutschland und Frankreich. Die Nachbarländer galten damals als sogenannte Erbfeinde, die immer wieder Krieg führten. Heute ist all das kaum noch vorstellbar. Mit dem Élysée-Vertrag haben Deutschland und Frankreich vor gut 60 Jahren ganz offiziell Freundschaft geschlossen. Und wenn es heute noch Kämpfe gibt zwischen den beiden Ländern, dann sind das sportliche, wie in diesen Tagen bei Olympia. In unserer Sommerreihe über Freundschaft und Feindschaft habe ich mit dem Literatur- und Kulturwissenschaftler Markus Messling über die deutsch-französische Freundschaft gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie nah sind sich die beiden Länder in diesen Tagen?
Die Frage ist ja immer, wohin man guckt. Also die Regierungen haben schon seit längerer Zeit sicher gewisse Probleme miteinander zu kommunizieren und auch politische Entscheidungen herbeizuführen. Aber letztlich, wenn man in die Gesellschaften guckt, dann teilen wir ganz schön viel. Wir haben ein riesiges Problem mit einer aufstrebenden Rechten. Wir haben große Probleme mit gesellschaftlicher Polarisierung. Es gibt große Armuts- und Reichtumsverteilungsprobleme. Es gibt Infrastrukturprobleme. Die französischen Kollegen würden sagen, es gibt große Probleme mit der Hochschulpolitik. Das könnte auf uns aufgrund der Haushaltslage ja auch wieder zurollen. Also wenn man sozusagen substanzieller da reinguckt, würde ich sagen, gibt es unheimlich viele Gemeinsamkeiten. Es sind zwei Gesellschaften in nicht so ganz einfachen Zeiten.
Jetzt hat es in der deutsch-französischen Freundschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mal auch geknirscht und trotzdem hält sie seit über 60 Jahren. Woran würden Sie sagen, liegt das?
Ja, ich glaube schlicht auch an sozusagen den tatsächlichen Prozessen der Versöhnung, ne? Denn man benutzt ja immer diesen Begriff und in der Tat haben ja noch bis vor ganz kurzem auch alle empirischen Erhebungen immer gezeigt, wenn man die Bevölkerung befragt hat, was sind eigentlich unsere engsten Verbündeten, haben in beiden Ländern mit überwältigender Mehrheit die Bevölkerung gesagt, das jeweils andere Land auf der anderen Seite des Rheins. Also es gibt ganz klar ein Gefühl der Verbundenheit. Aber ich glaube, wenn man sozusagen ein bisschen nüchterner drauf guckt, dann natürlich auch einfach gemeinsame Interessenslagen. Also Deutschland und Frankreich haben ein großes Interesse daran, sich politisch zu einigen. Das ist schon allein deswegen zentral, damit es keinen Krieg gibt. Das ist was, was wir in Europa vergessen haben, was aber ja doch zentral ist und woraus ja auch die deutsch-französische Freundschaft erwachsen ist, aus diesem wirklichen Interesse heraus, dass nie wieder auf dem Kontinent durch deutsch-französische Gegensätzlichkeiten Krieg entstehen kann. Und das, glaube ich, ist was, was man sich wirklich bewusst machen muss. Und das führt eben auch zu dem Wunsch und dem Interesse, auch gemeinsame politische Lösungen für bestimmte Grundprobleme Europas zu finden.
Dass die beiden Länder es geschafft haben, die sogenannte Erbfeindschaft, wie es ab dem 19. Jahrhundert hieß, zu überwinden und nach so vielen Kriegen dann eine solide Freundschaft aufzubauen, daran hatte auch die Literatur ihren Anteil. Und damit sind wir jetzt bei Ihrem Fachgebiet. Welche Schriftstellerinnen, welche Bücher würden Sie sagen, haben beigetragen zu dieser besonderen Freundschaft?
Naja, zunächst mal muss man natürlich sagen, dass das ja insgesamt etwas ist, was uns heutigen eigentlich fast ein bisschen fern ist, nicht? Also ich meine, ich bin in den 70er, 80er Jahren groß geworden und unser Frankreich-Bild ist vielleicht viel stärker ja geprägt worden von sowas wie der Concorde, Minitel, TGV, Orangina, Strandkultur, La Boom und so weiter. Also alles, was mir dann so aus meiner Kindheit in den Sinn kommt. Das heißt vor allen Dingen auch Bilderwelten ganz stark. Bilderwelten und auch Urlaubserfahrungen im jeweils anderen Land. Und das ist natürlich etwas, was im 19. Jahrhundert zum Beispiel das ja ein Jahrhundert war, in dem einfach die Fotografie erst erfunden wird und es im Grunde am Anfang des 19. Jahrhunderts ja praktisch keine Bilderwelten so richtig gibt von den anderen, jedenfalls sehr begrenzt. Die Literatur und auch die Rezeption von Philosophie und Denken überhaupt eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ein Text, über den ja immer geredet wird und der sicher die französische Wahrnehmung zum Beispiel von Deutschland sehr geprägt hat, das ist eben diese Schrift von Madame de Stael, de l'Allemagne, also über Deutschland. Und insofern kommt der Literatur insgesamt sicher eine große Bedeutung zu. Und da würde ich sagen, es ist viel schwieriger, Bücher zu finden, die jetzt sozusagen wirklich ein Verständnis für den anderen entwickelt haben, in so einem landeskundlichen Sinn, sondern eigentlich gab es immer eine große Suche beim anderen, etwas zu finden, was die Weltlage insgesamt und vielleicht auch die eigene Situation in der Welt erklärlich macht. Und das hat oft zu sehr großen Missverständnissen vor allen Dingen geführt.
Zum Beispiel? Was für Missverständnisse?
Also zum Beispiel ausgehend von Madame de Stael's Buch, was ich eben schon zitierte, über Deutschland, gibt es lange in Frankreich eine Vorstellung von den Deutschen als einem Land, das eher innerlich ist, in sich gekehrt, sich nur sehr langsam industrialisiert, dass ein Land der Dichter und Denker ist, ein Land, das romantisch vor allen Dingen funktioniert und idealistisch. Und um das jetzt ganz kurz zu sagen, als dann die Preußen 1870-71 mit der dicken Bertha auf Paris schießen, ist das ein regelrechter Kulturschock für Teile der französischen Gesellschaft, weil sie überhaupt nicht begreifen konnte, wo dieses Deutschland eigentlich herkommt. Also ein industrialisiertes Deutschland, gut organisiert, militärisch überlegen und so weiter. Und solche Missverständnisse hat es eigentlich immer wieder gegeben.
Aber würden Sie denn sagen, dass trotz aller Missverständnisse Schriftsteller, Künstlerinnen, Intellektuelle und so weiter sozusagen die geistige Grundlage dafür gelegt haben, dass sich die deutsch-französische Freundschaft nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt entwickeln konnte?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Situation natürlich auch nochmal eine andere, weil da wirklich das Bewusstsein herrscht, dass das Interesse am anderen auch wirklich zu einem Verstehen, Verständnis und zu einer Friedenspolitik führen muss. Und dann entstehen ja sozusagen auch viele Institutionen, die versuchen, das zu befördern. Also es gibt deutsch-französische Übersetzungen, es gibt deutsch-französische Übersetzerpreise, es gibt das Bemühen, eine deutsch-französische Hochschule zu gründen und so weiter. Also es gibt vielmehr auch das Bemühen, diesen Austausch zwischen Literaten, zwischen den Universitäten und so weiter wirklich zu fördern, um eben so etwas wie eine Form von Feindschaft oder Feindstellung wirklich zu verhindern.
Und hatte man damit Erfolg? Also vielleicht bleiben wir noch mal bei der Literatur und schauen mal auf die Literatur der Gegenwart. Welches Bild vom Nachbarn findet sich denn in aktuellen Büchern? Ist das ein freundschaftliches Bild?
Also wenn ich jetzt etwa denke an jemanden wie Matthias Enar, der ja jetzt gerade ein Buch geschrieben hat, was in Deutschland spielt und sogar im Wesentlichen in Ostdeutschland, nicht? Also dieses Buch Déserté. Das ist ein Buch zur Aufarbeitung dieser Nachkriegsgeschichte. Das spielt in einem Mathematiker-Wissenschaftsmilieu in Ost-Berlin im Umfeld der DDR-Akademie. Und da gibt es ein ganz ungeheures historisches Wissen zum Beispiel in diesem Buch. Eine große Kenntnis von Deutschland. Auch eine große Sympathie, würde ich sagen. Und das, glaube ich, ist schon relativ charakteristisch. Also es gibt bei den Personen, die über das jeweilige andere Land schreiben, schon eine unglaubliche Tiefe und eine große Kenntnis. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu den Texten über das andere Land aus dem 19. Jahrhundert, ne, wo das oft eine sehr stark philosophische, entfernte Wahrnehmung war.
Jetzt haben Sie mit Matthias Enar gerade ein Beispiel eines französischen Autors genannt, der über Deutschland schreibt und auch hier in Deutschland gelesen wird. Welche deutschen Autorinnen und Autoren werden denn gerade in Frankreich gelesen? Werden sie überhaupt gelesen?
Mir scheint ganz klar, dass es ein größeres Interesse gibt an der französischen Gegenwartsliteratur in Deutschland als andersrum. Es gibt große Projekte. Also Alexander Kluge zum Beispiel wird im Gesamtwerk verlegt. Aber dass wirklich Gegenwartsschriftstellerinnen und Schriftsteller im großen Stil in Frankreich wahrgenommen würden, das sehe ich nicht. Also da ist zum Beispiel die Wahrnehmung der Bourdieu-Schule, also Annie Ernaux, Didier Ribon und so weiter in Deutschland doch sehr viel prägender gewesen in den letzten Jahren.
Mir hat erst neulich wieder eine junge deutsche Autorin gesagt, ihr großes Vorbild sei Didier Eribon, der französische Soziologe und Schriftsteller, bekannt vor allem für sein Buch Rückkehr nach Reims, das ja seit ein paar Jahren wirklich viel gelesen wird hier in Deutschland. Was denken Sie, was finden deutsche Leserinnen und Leser an einem Autor wie Didier Eribon?
Naja, ich glaube schon, die Idee, dass es sowas wie Klassen gibt, ne, das hat Eribon ja sehr stark gemacht und eben versucht zu zeigen, dass das Vergessen der Tatsache, dass es eben auch unterprivilegierte Schichten gibt in Frankreich, zu einem starken Aufstieg der Rechten geführt hat. Und das ist natürlich etwas, was in Deutschland großes Interesse auch hervorgerufen hat. Also zu verstehen, dass die sozialen Konflikte auch wesentliche Konflikte sind und nicht nur kulturelle Konflikte, also sprich Konflikte etwa zwischen islamischen Communities und der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, das ist im Grunde eine Wiederentdeckung, wenn man so will, dieser Klassenfrage in Deutschland, die dann auch von da ausgehend in der Soziologie und so weiter ja auch zurückgekommen ist.
Jetzt ist die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich natürlich eine sehr besondere, die sich aus vielen Gründen nicht eins zu eins auf andere Länder übertragen lässt. Aber gibt es irgendetwas, das man aus der Freundschaftsgeschichte dieser beiden Länder lernen kann? Vielleicht auch für aktuelle Konflikte und Feindschaften?
Also ich glaube schon, dass immer reale Begegnung wirklich wichtig ist. Das heißt, sowas wie das deutsch-französische Jugendwerk ist wichtig, wo wirklich Begegnungen und Kulturprogramme stattfinden. Übersetzungsfonds sind wichtig. Man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, was investieren. Man muss Interesse wecken. Man muss die Sprachen unterrichten. Das ist sicher eine ganz wesentliche Frage. Die Sprachkenntnisse in Deutschland und Frankreich waren natürlich mal viel besser als heute. Da sehe ich eine ganz große Gefährdung eigentlich der deutsch-französischen Beziehungen. Man könnte sicher sagen, dass Sprachenlernen, um den anderen zu lesen, zu verstehen, das ist eine ganz wesentliche Errungenschaft gewesen und sicher vielleicht ein Teil auch der Möglichkeit, sich zu versöhnen, würde ich sagen.
Der Kulturwissenschaftler Markus Messling über Sprache als Brückenbauer und die deutsch-französische Freundschaft. Und ob auch die Jugendsprache Brücken baut, vielleicht zwischen Jung und Alt, das sagt uns jetzt Jörg Biesler in den Kulturmeldungen.
Ja, naturgemäß geht es bei der Jugendsprache eher um Abgrenzung, aber mit der Wahl zum Jugendwort des Jahres wird doch eine breite Öffentlichkeit hergestellt und Babo, Goofy, Cringe und YOLO, Jugendwörter der vergangenen Jahre, die kennt heute ja auch manche Erwachsene. Heute sind die Vorschläge für die Wahl 2024 veröffentlicht worden, 10 Kandidaten gibt es und YOLO ist erstaunlicherweise auch wieder dabei, ein Kürzel für You Only Live Once, was sich ja damit irgendwie selbst widerlegt. Ansonsten noch auf der Liste der derzeit gebräuchlichen Jugendwörter zum Beispiel Ak, das arabische Wort für Bruder, Jur, eine Art Begrüßung, Aura, Pyrotechnik und Talahon. Gemeint ist ein Talahon, das ist ein junger Mann, der sich mit Bauchtasche und gefälschter Markenkleidung pseudoluxuriös bei TikTok inszeniert, also eine Art Babo darstellt, könnte man sagen. Nach Beobachtung von Experten spielen dabei auch Gewaltverherrlichung und Sexismus eine Rolle. Der Linguist Nils Barlow sagte dazu im WDR:
Jugendsprache zeigt eigentlich, dass Jugendkulturen sich immer sehr, sehr ähnlich waren. Wenn wir uns die Begriffe angucken, dann ändert sich zwar die Oberfläche, also sozusagen der Phänotyp, aber das Korsett bleibt dasselbe. Wir haben immer die gleichen Geberdomänen. Es sind das Spielen, das Raufen, das Saufen, Drogen, Sexualität, Musik und das ist seit Jahrhunderten dasselbe. Nur kommt es uns immer so viel krasser, um das Jugendwort mal zu verwenden, so viel krasser vor. In Wirklichkeit haben sich aber unsere Eltern auch über uns aufgeregt.
Nils Barlow über Jugendsprache. Über das Jugendwort des Jahres 2024 können Jugendliche bis zum 3. September abstimmen. Es wird dann auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Und wir bleiben bei wenig Text mit viel Bedeutung. Der Nachlass des Dichters Eugen Roth geht als Schenkung an die Bayerische Staatsbibliothek. Bekannt wurde der 1895 in München geborene Autor vor allem durch seine millionenfach verkaufte Gedichtsammlung Ein Mensch, die 1935 erschienen ist. Sie gehörte mit ihren kurzen, prägnanten und humorvollen Texten jahrzehntelang zum Standard gebräuchlicher Redensarten, zum Beispiel dieser. Ein Mensch erhofft sich leis und still, dass er einst das kriegt, was er will, bis er dann doch dem Wahn erliegt und schließlich das will, was er kriegt. Der Nachlass von Eugen Roth beinhaltet Manuskripte seiner gedruckten und ungedruckten Werke, Presseartikel, Tagebücher und Korrespondenzen. Eugen Roth starb am 28. April 1976. Russland hat heute einen Museumspark auf den Ruinen der antiken Städte Chersones auf der Krim eröffnet. Dazu gehören Neubauten wie ein Amphitheater und eine Kathedrale. Russland interpretiert die Welterbestätte damit um zu einer nationalen Weihestätte. Angeblich habe sich dort Großfürst Wladimir 988 taufen lassen. Bekannter ist der Ort allerdings als griechische Siedlung des 6. Jahrhunderts vor Christus, deren Reste nun aber teilweise von Neubauten verdeckt und mutmaßlich beschädigt wurden.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler, vielen Dank. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht und die Reaktionen darauf, darum geht's gleich in den Informationen am Abend ab 6:10. Ich bin Anne Seidel, danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.